Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Rose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Nur eine von euch wird heute weiterkommen. Knick, knick.
Sarah, wir müssen reden.
Ich weiß, das sieht so aus, als müssten wir die nächsten 12 Dienstage reden.
Mm.
Das ist so viel häufiger, als wir sonst miteinander reden.
Na, wir müssen das verlagern, wir müssen das umschichten und wir müssen jetzt einfach übers Fernsehen reden.
Ja, aber das sollte uns ja leicht fallen, weil wir reden ja ausschließlich übers Fernsehen, auch wenn wir so rumhängen miteinander.
Und jetzt machen wir das aber für andere Leute, das ist neu.
Ja, ich mache so ungern Sachen für andere Leute. Es kann sein, dass es daran schon scheitern wird.
Ja.
Ja, andererseits, Fernsehglotzen und darüber reden kann jetzt so schwer ja nicht sein. Im Gegenteil, vermutlich wird es ein großer Spaß.
Der Plan ist, wir gucken alles, was irgendwie so in viereckigen Geräten, hattest du gesagt,
ja,
läuft, was uns gefällt, was wir doof finden, was aktuell ist oder was auch gerade nicht aktuell ist, aber uns gefällt, worüber wir reden
genau
wollen. Und reden müssen wir in dieser Woche über You Are Wanted.
Ja, das ist da, es müssen, ganz gut gesagt, weil das ist was, das würde ich mir, glaube ich, privat von alleine nicht angucken, weil das Genre, muss man vielleicht kurz die Geschichte erzählen, aber ist ja so Hackerspannung-Genre, oder? Sagt man ja so.
Ja, das berühmte Hackerspannungs-Genre. Ja,
ist eigentlich nicht meins, aber weil das so ein Riesending ist, aus Gründen, die du vielleicht nennen willst, haben wir es dann doch geguckt.
Also, ich wollte ihn gerade mal Till Schweighöfer nennen, das wäre sofort total gemein gewesen.
Ja.
Matthias Schweighöfer hat einen Film gemacht für Amazon Prime.
Eine Serie,
ja. Genau. Und ich glaube, ich habe selten ein solches Missverhältnis von allgemeiner Aufregung, Riesenpremiere, größte Sache ever, zu
wie es dann ist?
Zu wie es dann ist gesehen. Also jetzt nicht im Sinne, dass es so schlecht ist, sondern dass es so normal ist. Alle tun so, als wäre es was total Aufregendes, weil die erste Serie von Amazon Prime und alle, im Grunde wartet ja Deutschland, vielleicht du nicht persönlich, aber größere Teile der Medienwelt warten ja darauf, wenn diese ganzen Netflixe und alle jetzt mal anfangen, deutsche Sachen zu präsentieren, zu produzieren und dann wird das deutsche Fernsehen gut. Und
wobei ich, also dass jetzt überhaupt das mal passiert, das finde ich tatsächlich nicht schlecht und finde ich auch aufregungswert. Können
ja
die doch machen, während ich auf dem Sofa liege.
Man auch, kann ja,
sollen die sich doch alle aufregen. Ich kann doch sehr wohl auf dem Sofa liegen, die Ohren immer so zudrücken und la 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 rufen, während alle aufgeregt sind. Die Aufregung stört mich nicht, die geht komplett an mir vorbei. Aber es ist ein Riesending, weil es tatsächlich jetzt die erste deutsch produzierte Binge-Watch Amazon Prime-Serie ist, richtig?
Ja.
Der Matze Schweighöfer hat, glaube ich, auch Regie geführt. Mehr Sachen weiß ich darüber nicht.
Können wir einmal kurz klären, wie du zu Matthias Schweighöfer stehst?
Ja, wahnsinnig gerne. Weil das gibt mir endlich, nach all den Jahren, die Möglichkeit, mein allerliebstes Wort und Subgenre zu benennen, nämlich Mumblecore.
Ja.
Mumblecore, endlich darf ich das mal sagen. Mumblecore ist, wir kommen gleich wieder zurück zu Matthias Schweighöfer, keine Sorge, ist tatsächlich so ein Indie-Subgenre, worüber ich neulich aus Versehen gestolpert bin und bedeutet im Grunde immer nur so super Indie-Kram, recht improvisierte Dialoge und eben so undeutliche Aussprache, was ich liebe, was tatsächlich für wahnsinnige Glaubwürdigkeit bei mir sorgt, wenn Leute eben nicht sagen, der Herr Kommissar, hier liegt eine Leiche. Auch Blut ist vorhanden. Sondern wenn so jemand reinkommt und sagt, wir sind hier los, ist alles blutig. So, das mag ich. Und Matthias Schweighöfer, um nach 10 Stunden auf deine Frage zurückzukommen, ist tatsächlich ein ganz okay glaubhafter Vertreter in meiner Welt dafür. Ich mag, so sehr ich mich dafür hasse, wie der Schauspieler hat. Ich mag, dass der so ein bisschen rumnuschelt immer, dass das immer so ein bisschen ist, weil ich dem das mehr abnehme. Und ich habe mich lange geweigert, mir das einzugestehen, aber ich glaube, dass Matthias Schweighöfer ein ganz guter Schauspieler ist und verwirrenderweise ist er das in You Are Wanted auch, finde ich.
Na.
Oh, geht direkt gut los.
Also erstmal Mumblecore. Ich habe tatsächlich irgendwann, ich glaube, in der zweiten oder dritten Folge angefangen, die deutschen Untertitel einzuschalten.
Weil dir das zu mumblecorig war?
Weil ich so einzelne Sachen nicht verstanden. Es ist ja gar nicht so mumblecorig, aber ich habe irgendwelche Dinge dann doch nicht verstanden. Ich dachte, naja, warum? Also guck, kann man ja sonst.
Oh, süß, du hast eine deutsche Serie mit deutschen Untertiteln. Vielleicht ist es auch das Alter. Aber gut, erzähl es weiter. Oh Gott,
und
ist das armselig.
Also bevor ich zu deiner These komme, dass er ein guter Schauspieler sei, also es gibt ja viele Menschen, die ihn nicht ausstehen können. Es ist ja schon so, deswegen auch der
Konsens
Til Schweiger.
Konsens ist das. Da mache ich nicht mit, dass der Til Schweiger doof ist. Wie heißt der Mann denn nochmal?
Der andere
Schweiger, Schweighöfer. Ich weiß, dass den viele doof finden. Ich möchte auch gerne, aber es geht nicht so einfach.
Ich finde, es ist total leicht, vor allem seit er angefangen hat zu singen. Es ist super leicht.
Ja, aber das ist der Sänger, ganz andere Person. Ach so. Wir reden jetzt vom Schauspieler.
Ha, na gut.
Also du findest die Performance nicht gut?
Nein, das ist, also das ist nicht schlimm. Also ich mich da jetzt so reinsteige, das geht alles schon okay, aber das lässt mich so komplett kalt. Also der spielt ja irgendwie so ein Matthias Schweighöfer. Man weiß ja, nee, also man muss vielleicht mal sagen, die ganze Serie ist ja von ihm produziert, von ihm Regie geführt und er ist Hauptdarsteller. Und es ist ja nicht nur, dass er Hauptdarsteller ist, sondern alle anderen Figuren sind ja nur so Staffage. Er stolpert da so durch die Welt, sein Leben wird ruiniert von Leuten, die so einen Identitätsdiebstahl gemacht haben, weil er bei einer E-Mail der Depp am Anfang irgendwie auf Anhang runterladen da, gegangen ist.
Idiot.
Und dann bricht alles zusammen und in Berlin gehen die Lichter aus. Aber alle anderen Figuren sind ja
deswegen Quatsch. Sind die Lichter ausgegangen. Hm. Guck, wie ich nicht richtig aufgepasst habe.
Das stimmt auch nicht, aber ich finde, so klingt es besser. Klingt logisch auch. Wäre auch viel toller gewesen. Stell dir mal vor, er drückt auf das Anhang runterladen und dann geht im Hintergrund.
Dann würde ich ehrlich gesagt auch auf Anhänge drücken.
Drehbuch. Ach so, ja, stimmt, dann würden alle das machen. Man darf die Leute nicht auf solche Gedanken bringen.
Aber wie cool wäre das, wenn man ein kurzes Licht ausmachen. Ich ab jetzt öffne ich im Spam-Ordner jeden Scheiß, der vorbeikommt. Nur um einmal in Berlin das Licht auszumachen.
Sekunde. Also der ernste Punkt, weiß gar nicht, wie viel ernste Fernsehkritik wir machen wollen. Wir geben den Leuten völlig falschen Eindruck von unserer Ernsthaftigkeit.
Nein, ich habe noch lauter ernste Sachen.
Aber alle anderen Figuren rundherum sind ja tauchen so ein bisschen auf, aber nur weil gelegentlich Matthias Schweighöfer jemand braucht, den er so ansprechen kann. Aber es geht natürlich nur. Na, ist doch so.
Findest du?
Ja.
Ich weiß, ich dachte erstmal, kann der Matthias Schweighöfer wohl einen Erwachsenen spielen, weil der spielt ja immer so Luschis. Mumblecore-Luschis in seinen Filmen. Und dann dachte ich, das wird er nicht können. Auch da dachte ich, ach, Kike, ich nehme dem das ab. Ich bin viel mehr, falls du schon bereit bist, abzuweichen von dem Till Schweighöfer. Ich finde alle anderen unfassbar scheiße. Bis auf die kleine Französin, die Freundin von irgendjemanden. Alle Statisten sind furchtbar. Der Maler, der die Wohnung malt, die Apothekerin, jeder spielt so beschissen, wie es nur geht.
Es sind aber auch alle anderen sind Statisten. Das ist ja im Grunde meine These.
Selbst Alexandra Maria Lara kommt nicht richtig gut dabei weg.
Wo ich an dieser Stelle erzählen darf, dass wir vor 10 Jahren hatten wir eine ganz schöne Geschichte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Wir hatten so eine Fotostrecke und darüber stand irgendwie die vielen Gesichter der Alexandra Maria Lara. Und dann hatten wir, glaube ich, 10-mal das gleiche Bild von ihr. Und so ist sie da ja auch.
Ja, aber weißt du, ich habe die ganze Zeit überlegt, das ist meine Altersmilde. Ich dachte erst so, boah, sie doof und anstrengend, schlechte Schauspielerin. Und dann dachte ich, ich glaube, die hat eher eine ungünstige Rolle abbekommen. Die muss die gar eifersüchtige keine Rolle sein.
Ja, die hat gar, wenn man ehrlich ist, hat die gar keine Rolle abbekommen.
Deswegen ist man auch so, ging es dir auch so, dass man am Ende der zweiten Folge ist man unfassbar erleichtert, dass Caroline Herfurth kommt.
Nee, nein, also, auf diesem Motorrad?
Nee, das ist, warte, dazu würde ich gerne kommen,
jemand
die
kommt.
Ausstattung.
Okay,
dass erstmal eine andere Frau kommt. Ja. Ich habe zwei Folgen lang gedacht, ich halte das nicht aus, wenn da die ganze Zeit immer nur Alexandra Maria Lara weint und den kleinen Leon eine Schulstuhle macht. Ja. Und dann, ich finde aber Caroline Herfurth auch unfassbar sexy und finde, dass sie auch ziemlich gut spielt, aber dass sie dann natürlich in einer Lederjacke und auf dem Motorrad und alle Lichtpfeile schreien, bad girl, falls ihr euch nicht sicher seid, die fährt auch Motorrad. Was sie übrigens nie macht, sie setzt sich immer nur drauf. Ist ihr es aufgefallen? Die schneiden vorher weg, weil die vermutlich nicht Motorrad fahren kann.
Du bist da einer ganz großen Sache auf der Spur.
Ja, die setzt sich immer nur drauf, sieht mega hot aus.
Krass.
Und dann Schnitt zu einem Computer oder was dann immer kommt.
Krass.
So. Ja.
Und du meinst, wenn da jemand auf dem Motorrad fährt, ist sie das gar nicht unter dem Helm? Wobei, die trägt gar keinen Helm, ne?
Nee.
Das ist mir aufgefallen,
super
die trägt keinen Helm. Das ist dieses neue Amazon, da müssen die Leute in Deutschland keine Helme tragen.
Ja, aber jetzt, wo die Rollersaison anfährt, weil diese Helme sind, klar, retten die dein Leben und stuff, aber die sehen so doof aus. Wie sind wir da hingekommen?
Weiß keiner. Also, nee, aber diese Rolle, die da spielt. Und ich bin ja großer Fan von Edin Hasanovic.
Ach, Edin, ich weiß.
Liebe den, der ist toll und der hat so tolle Rollen schon gespielt. Und der spielt da den unglaubwürdigsten Polizisten der Welt.
Der spielt Edin, der als Polizist verkleidet ist. Der kommt rein und man denkt, jemand muss dem die Polizistenuniform, die aus einer Brille und einem Mantel besteht, unbedingt ausziehen.
Und es ist halt, an der Stelle wird es halt wirklich Tatort. Du guckst ja keinen Tatort.
Deswegen, nee, es ist voll Tatort. Deswegen gucke ich keinen Tatort.
Ja, und auch diese Frau, die Schauspielerin, ich weiß nicht, wie die heißt. auf eine Art finde ich die toll. Ich finde die Schauspielerin toll, ich finde die Rolle toll. Ich
die Kommissarin, ne?
Die Kommissarin. Aber natürlich auch dieser ganze Asthma-Film.
Alter Falter.
Wie abgegriffen ist das denn?
Ey,
die macht das toll.
Macht sie auch nicht.
Ah, doch, die macht das toll.
Nee, auf meinem Zettelchen hier habe ich ungefähr 12 Absätze nur über die Polizistin. Also. Es könnte nicht, also das ist von allem das Schlimmste und überzeichnet, also dieses Duo, der Edin, der aussieht wie 12, der in Papis Kleiderschrank sich als Ermittler verkleidet hat und die Frau, die bei der einem alle 2 Minuten der Regisseur sagen will, ich bin nicht sicher, ob sie es mitbekommen haben, aber die Frau ist ganz runtergerockt. Um das zu verdeutlichen, lassen wir sie ganz viel rauchen. Spätestens da weiß man ja schon, Alter, die möchte Henning Mankell sein, beziehungsweise Wallander, kaputter Kommissar. Aber da ist noch nicht Schluss. Jeder von uns weiß schon, die ist runtergerockt, die raucht, die hat so ein Matscheauge so ein bisschen.
Aber weil sie raucht, entdeckt sie das geheime Versteck von Caroline Herfurth.
Weil das Feuerzeug, da steht sie in einer Berliner Altbauwohnung, macht das Feuerzeug an, sagt, hier zieht es. Wenn die in meiner Wohnung stehen würde.
Steht die nicht in der Frankfurter Altbauwohnung?
Ah ja, ist doch egal, Altbau. Wenn die bei mir in der Wohnung stehen würde, dann wäre in jedem einzelnen Zimmer ein geheimes Versteck von Caroline Herfurth. Es zieht in Wohnungen. Aber was ich am schlimmsten fand, wirklich, da bin ich fast durchgedreht, ist, ich bin gleich fertig mit der Polizistin und dem Asthma.
Nein, mach ruhig.
Aber die raucht also auch nicht besonders überzeugend, schlot wie bescheuert. Und selbst der dumme Zuschauer denkt, okay, die ist ein bisschen gestört, die ist kaputt, die raucht ja viel zu viel. Dann kommt die mit dem Asthma-Spray um die Ecke. Und da denkt man schon, das muss ja gar nicht mehr sein. Und dann sagt die den beschissensten Satz in der ganzen Folge. Und zwar, Achtung, ich bin dem Asthma immer eine Schachtel voraus. Da dachte ich, das kann doch nicht deren Ernst sein. Da fühle ich mich nicht ernst genommen.
Aber du hast mit allem recht. Außer, dass es auch die Gelegenheit gibt für den einen tollen Satz, den Edin sagt. Er sagt nämlich irgendwas wie, Sandra, du fiebst.
Ja, den sagt er davor.
Das hat mir gut gefallen.
Der Edin spielt das auch schön. Es gab später noch so ein paar kleine Momente, wo er irgendwas sagt, wie auch so, nun gut. Der spielt so niedlich, devot, das ist schon toll. Und ich glaube, die Frau spielt vielleicht auch gut, aber man gibt vielen Leuten in den 2,5 Folgen, die ich gesehen habe, da wird zu viel erklärt, da wird so übererklärt. Die Caroline Herfurth muss ein Motorrad haben und schwarz gekleidet sein. Und das ist vielleicht, Achtung, ernst gemeinte Frage an dich, habe ich mir überlegt, ob das vielleicht das Problem von guter deutscher Fiktion ist, dass sie einem als Zuschauer nicht so viel zutrauen und deswegen immer noch vorsichtshalber eine Schippe drauflegen, so dass man denkt, ja, haltet ihr mich denn für komplett bescheuert? Und dann ist man sofort eingeschnappt.
Weiß ich nicht, aber wenn, dann dürfte es ja nicht das Problem, also das wäre ja die Chance von so Amazon oder sonstigen Netflix-Sachen oder so, das anders zu machen. Ich verstehe dieses Übererklären, man kann das ja verteidigen immer mit so einer Tatorthaltung, wo du ja auch nicht 90 Minuten gebannt auf den Fernseher guckst. Da kann man ja vielleicht auch mal ein paar Sachen erklären, weil Leute ja nebenbei, keine Ahnung, Steuererklärung machen.
So weit ist es schon, dass man Fernsehen macht für Leute, die nicht richtig hingucken?
Ja klar, alles. Alles.
Sarah, wie entrüstet ich das sage, während ich beim Fernsehen immer gleichzeitig online shoppe und Twitter mache.
So.
Aber kurz nochmal so eine Entrüstung mit ins Spiel. Was? Wir halten uns denn für dumm oder was?
Aber das ist ja so ein bisschen die Hoffnung von die auch an diesen neuen Playern im Markt ist, dass du Fernsehen machst, auch für Leute, die sagen, ich möchte mich darauf konzentrieren und womöglich möchte ich so eine Serie auch 2 oder 3 Mal gucken und immer noch geile Sachen entdecken. Und das ist natürlich tödlich, dieses Übererklären.
Also das hat mich genervt. Der Fairness halber ein paar Sachen, die ich gut fand, falls du Interesse hast, die zu hören. Das ist aber eher so technischer Kram. Ich finde die Optik schön. Das ist ein paar Mal richtig schön gefilmt. Die Plattenbauten am Anfang, toller Vorspann.
Die ersten 90 Sekunden fand ich super. Ich fand das geil, weil es sah nach Berlin aus, es sah nach Deutschland aus, es war cool.
Genau.
Es ging ganz schnell, die Art, wie dieser Typ, man spoilert da jetzt nicht, weil es sind ja die ersten 90 Sekunden, aber wie dieser Typ auf das Auto aufprallt, nachdem er aus dem Hochhaus gesprungen ist, brennt. Und man sieht das nur eine halbe Sekunde oder so.
Ja.
Hab ich gedacht, geil.
Das hat generell eine schöne Ästhetik. Es hat jetzt sogar in der dritten Folge.
Es ist mir dann später zu viel Beton. So. Man hat schon gemerkt, dass die irgendwann kapiert haben, wenn wir alles in Grau filmen und auch die Farben im Nachhinein rausdrehen.
Schon wieder übererklärt. Trostlosigkeit, lass mal noch mehr Grau machen.
Aber es ist so ein bisschen auch das Problem. Die wissen halt, wie so eine geile Serie aussieht.
Ja,
sie wissen nicht so richtig, wie man sie dann auch erzählt, dass man das unbedingt wissen will.
Na, das meine ich ja. Die Optik machen die schön, am Inhalt könnten sie halt noch ein bisschen arbeiten. Ja. Aber es gab auch so Kleinkram, wie als die Sexszene am Anfang, die fand ich ganz hübsch. Dann hat der nämlich so einen kleinen Schweißtropf, also winzige Kleinigkeiten.
Nee, es kommen später noch ein paar demonstrative Schweißtropfen.
Ach so.
Am Anfang hatte ich auch das Gefühl, Und dann kommen mal wirklich ein paar Mal so demonstrative. Es gibt auch dann diese Szene, hast du die schon gesehen, wo der Hacker dann weint, als er erfährt, dass sein großes Vorbild gestorben ist. Da läuft auch so eine Träne läuft dann darunter.
Ach, dann haben die doch zu viel Sachen mit Tropfen am Start. Ja, der erste Tropfen hat mich gekriegt.
Und der Gedanke, dass man auf die Art zeigt, dass jemand traurig ist, dass ihm so eine Träne...
Findest du nicht brandneu erzählt?
Ich finde, da gibt es auch andere Möglichkeiten.
Na gut.
Mein Hauptproblem ist, dass mir das komplett egal ist am Ende. Und ich habe vorher so ein bisschen Angst gehabt, weil ich dachte, kann ich jetzt wirklich so halb fundiert darüber reden, weil so dieses Genre kenne ich jetzt nicht wirklich gut. Und dachte so, kann ich da überhaupt die Referenzen erkennen und sowas. Im Gegenteil dachte ich als jemand, der jetzt gar nicht in diesem Genre zu Hause ist, kennt schon jede Wendung, das ist alles 100-mal gezeigt und erklärt. Und auch das Lichtausgehen in der Stadt und dieses, wie das dann auf dem Monitor aussieht, wenn man gehackt wird.
Mhm. Ja.
Ich hab eine Frage an dich.
Oh Gott, hoffentlich kann ich die beantworten. Ich sag Ballerinas.
Du hast zweieinhalb Folgen geguckt, ich habe drei geguckt. Tom Beck spielt ja den Auftraggeber von der Freundin. Die Freundin von Schweighöfer ist irgendwie so Designerin.
Ich weiß nicht mehr, Tom Beck.
Der Auftraggeber von der Designerin.
Ich
weiß nicht,
ob ich vielleicht schon währenddessen Online-Shopping betrieben wäre.
Ich sag dir es kurz, die macht die so Designerin und hat so einen komischen Auftraggeber, der sagt so, oh, du, wir zahlen dir ganz viel Geld, damit du unser Kinderbuch illustrierst oder sowas. Ach, ja. Und dann macht sie das und er sagt so, das kannst du aber besser. Und die hat in den ersten drei Folgen hat diese Figur überhaupt keine Funktion, ist aber mit dem wichtigen Tom Beck besetzt. Jetzt dachte ich, du könntest
mir... Soll ich was sagen, wie dass ich den finde? Soll ich sagen, ob ich ihn süß finde?
Nein, du sollst mir sagen, ob der Mörder ist.
Ach so.
Es gibt überhaupt keinen Grund, warum diese Figur sonst da ist.
Ich war diesmal so beschäftigt und das ist ein bisschen der Nachteil von unserem Podcast, so professionell fernzusehen, dass ich gar nicht...
Dass du dich gar nicht mehr erinnerst
an... ...auf die Story konzentriert habe. Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich ist der Mörder, was weiß ich.
Na toll. Wir machen uns natürlich jetzt total zum Horst, weil alle, die sechs Folgen gesehen haben, wissen natürlich...
Ja, aber ich habe extra deswegen sechs Folgen nicht geguckt, damit ich nicht spoilere.
Du wirst das auch nicht zu Ende gucken, oder?
Ich habe kurz über... Ich guck mal. Ich fand das wirklich... Es gab ja schlimme Kritiken. Ich fand das gar nicht so schlimm, wie es alle fanden, aber ich fand es auch nicht so gut. Und in Zeiten, in denen es Serien wie Mr. Robot gibt, ist einfach immer eine Ecke geiler beim gleichen Thema. Und
schlimm ist es nicht. Ich fand es so egal. Und es gibt halt auch so tolle Serien, die einen wirklich in den ersten drei Minuten reinziehen in so eine Geschichte. Und dann will man das wissen. Mir ist ein bisschen egal,
und
wer jetzt dahinter
steckt.
Und
nach zwei Folgen muss man schon drin sein. Ja. Ne? Das ist ja eigentlich, drei Folgen ist so, wenn es dann nicht klappt, dann klappt es nicht.
Eins muss ich noch sagen, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Ich fand es sehr lustig, dass Schweighöfer in diesen 7 Millionen Interviews, die er jetzt gegeben hat, auch dann einmal so erklären musste, was ist das Besondere, wenn man das jetzt nicht fürs deutsche Fernsehen, sondern für Amazon produziert. Und er sagt auch zum Beispiel, also unsere Folgen sind alle so 47 Minuten lang. Ich weiß gar nicht, wo das Platz hätte im deutschen Fernsehen. Ich habe so gedacht, wenn man dann noch 12 Minuten Werbung hätte, könnte man quasi eine Stunde damit füllen.
Ach na ja, aber, der muss ja auch. Ja,
ist auch ein bisschen
also,
gemein.
Ja, ich kann, also ich möchte festhalten, dass der mich am meisten davon kriegt. Ich mag, wie der spielt. Das ist irre, weil ich hatte Bock, das doof zu finden. Ich weiß, ich bin auch nicht so.
Wir halten das nochmal fest fürs Protokoll. Wir finden das super, dass die das produzieren.
Ja.
Und dass es sowas gibt und alles. Und jetzt kann es dann halt auch nochmal schöner werden.
Ja, aber wir finden es jetzt auch nicht so schlecht.
Nein,
kann man. Aber es ging auch wirklich noch ein bisschen besser. Ja. Und vielleicht ohne Alexandra Maria Lara. Das ist eine der Sachen, die man später rausschneiden würde aus dem Podcast.
Bei Katrin Bauerfeind haben wir jetzt auch
nächstes
gar nicht
Thema.
Geredet.
Dschungel! Entschuldigung, aber es braucht auch ein bisschen
Dschungel. Dschungel ist im Januar. Und das Tolle, eine der tollen Sachen am Dschungel.
Kann ich kurz in eine Tüte atmen?
Was ich am... Hier.
Oh, da ist auch noch ein Muffin drin.
Kann man da nicht trotzdem reinatmen?
Ich habe Angst, dass ich die Krümel einatme und live im Podcast
das wär's mir
sterbe.
Wär's.
Mach das weg.
Eine Sache, die ich am Dschungel mag, ist, dass die nach zwei Wochen vorbei ist.
Eine Sache, die ich am Dschungel mag, ist, dass das noch monatelang durchs deutsche Fernsehen tingelt. So wie am vergangenen Sonntag. Das supergroße Promi-Dinner-Spezial mit allen Arschlöchern aus dem Dschungel. Ich hatte Festtagskleidung an, als ich das gesehen habe.
Das hast du dir jetzt ausgedacht.
Ich hatte eine ganz kleine Krone und mein Onesie. Ich hatte drei verschiedene Kuchen auf dem Tisch.
Was denn für eine Krone?
Nur so eine kleine aus, ich möchte nicht über die Krone reden. Dschungel, genau, Vox, Promi-Dinner, Dschungel Special Edition.
Mit Markus und
Hanni. Schlimme Markus, der schlimme Hanni, Gina, Lisa und Florian, die kommen wir gleich drauf, verwirrenderweise zu einem Wir verschmolzen sind.
Ja,
zusammengekocht haben.
Ja.
Die haben gekocht, Klassiker, jeder bei sich zu Hause, mehr oder weniger. Das Prinzip kennt man ja.
Du hast Nicole Mead vergessen, aber das ist, glaube ich, in Ordnung.
Wobei
die nett ist.
Nee.
Doch.
Folgendes.
So.
Lass uns am Anfang anfangen. Wer die Leute sind, müssen wir vielleicht nicht erklären. Du hast recht, Nicole Miet.
Wer es bis jetzt nicht weiß, wer
genau. War die Stumme im Dschungel. Was wirklich erstaunlich ist, ist, dass die war die erste bei dem Promi-Dinner und hat gelabert. Ohne Punkt und Komma.
Ja, und hat unter anderem erzählt, dass das total absurd ist, dass man sie im Dschungel so zusammengeschnitten hat, als würde sie nichts sagen, weil alle ihre Freunde wüssten. Das finde ich, also wahrscheinlich hat die recht, oder?
Ich war tatsächlich, das war ein Moment, wo ich dachte, irre, das stimmt, ich hatte die anders abgespeichert. Und die erzählt, also ich fand die wahnsinnig anstrengend und wünschte mir zwischendurch immer, dass sie vielleicht kurz nochmal diese Dschungelrolle einnimmt, weil die ja auch nur Quatsch erzählt hat, wie so ein Teenager. Die war hibbelig wie ein Teenager, der war auch so wichtig zu zeigen, guck mal, eigentlich rede ich super viel, ganz viele Wörter sind in meinem Mund drin, ich lasse alle, die ich kenne, raus.
Hast du das gesehen, dass die zufällig in ihrer Wohnung den Playboy rumliegen hatte, wo sie vorne drauf ist?
Das war natürlich ein witziger Zufall, ja, das kann natürlich, das konnte ja keiner wissen vorher. Ich habe aber eine Frage, warum? Weil ich war dann wirklich verwirrt, wie anders die ist, als die in dem Dschungel geschnitten wurde. Ja. Warum machen die das?
Das könnte ich jetzt schon wieder so ein bisschen enttäuschen. Vielleicht willst du, wenn wir mit diesen 12 Wochen durch sind, bist du total desillusioniert vom Fernsehen. Also ich glaube schon, dass das sehr einfach, also dass der Dschungel sehr viel besser funktioniert, wenn die Rollen sehr übersichtlich machen. Und dann ist vielleicht so eine mittelinteressante Nicole Miet sehr viel weniger spannend, als zu sagen, naja, die interessiert eh keinen. Und wenn die dann lustige Sachen macht, dann zeigen wir das gar nicht.
Ah, ne, und die war auch nicht richtig lustig. Aber
du kannst jetzt nicht ernsthaft erstaunt sein, dass beim Dschungel manipulativ geschnitten wird.
Nein, ich weiß, dass immer zum Wohl des sich aufregenden Zuschauers manipulativ geschnitten wird. Aber dass einfach Menschen ganz rausgeschnitten werden. Aber du hast vollkommen recht, die war dann wahrscheinlich trotzdem zu egal. Deswegen, die war jetzt auch bei dem Dinner mir ein bisschen egal. Das war,
war sie ja auch. Ja.
Aber danach kam ja direkt, wer war denn der Zweite?
Markus.
Der schlimme Markus. Ich liebe, also wenn ich, nächstes Mal muss ich Pulsmesser tragen bei sowas. Ich liebe den, weil der so ein bösartiger, falscher oder bösartig und falsch anmutender, jetzt hier nicht Lügenpresse sein, kann ja ganz anders sein, Typ ist, was der immer, also der hat ja dieses Grundaggressive. Das haben wir beide ja schon so abgefeiert, als wir Dschungel zusammen geguckt haben. Wie sehr der bemüht ist, nach außen so ein auf innere Mitte, ich bin eine ruhige Seele, der therapeutisch verständliche, verständnisvoll in mir möchte den Leuten gerne helfen. Und du siehst die ganze Zeit so Feuer, bösartiges Feuer in seinem Gesicht leuchten. Der ist im Grunde der größte und gleichzeitig schlechteste Selbstdarsteller von allen da.
Ja, mein größeres Problem, ich werde Paprika nie wieder mit dem gleichen Blick betrachten können wie vorher.
Weil er im Grunde den ganzen Tag nur Paprika schnitt?
Schälte.
Ja.
Der hat die Folge bestand also überwiegend daraus zu zeigen, wie er Paprika geschält hat. Und das, ich weiß gar nicht, wie man das vermitteln kann, wie viel Prozent dieser Sendung aus dem...
Aus Paprika bestand?
Ja.
Ja, aber gleichzeitig mit so einem, der murmelte ja dauernd irgend sowas wie die ligurische Küche, 30 Jahre alter Balsamico in der Maultaschensuppe hätte ein bisschen Koriander nicht schlecht getan, naturbelassenes Kochen ist mir wichtig, weißt du, dann labert er das und am Ende schneidet er einfach nur 3,5 Stunden Paprika.
Ja.
Also da muss man sich doch auch ein bisschen mehr Mühe bei der Selbstdarstellung geben. Plus weiß der nicht, dass man eine Paprika einfach für ein paar Sekunden in heißes Wasser legt und dann die Haut einfach abziehen kann und nicht mit einem verdammten Sparschäler. Oh, ich habe so viel Ahnung auf so viel Ebenen.
Aber ich finde es jetzt ein bisschen gemein, dass du ihm nicht zugestehst, dass er einfach wirklich als Therapeut, als Ratgeber ein guter Freund ist. Ein Beispiel, Gina Lisa sitzt am Tisch und sagt so, och, und ich habe auch schon wieder seit dem Dschungel, habe ich schon wieder 500 Gramm zugenommen und ich bin echt so dick und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und Markus sagt, ich gebe dir mal einen Tipp, ist einfach die Hälfte.
FDH.
Aber die Ernsthaftigkeit, mit der er es erzählt und sagt, also, das geht echt und du isst einfach, du kannst essen, was du willst, aber du isst nur die Hälfte. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, wer sagt am Tisch so völlig zurück, Gina Lisa kann vielleicht auch einfach essen, so viel
sie will. Weil die genau null dick ist.
Ja, ja, ja. Und es ist ihm aber völlig, nein, wenn sie das selber schon sagt, wird das schon ein Problem sein. Ja. Und dann, FDR, das sind, also, einmal kurz vorweg noch gesagt, ich fand vieles an dieser Sendung unfassbar langweilig. Es dauerte ewig, aber es hat dann solche Momente, wo man dann schon so Leuten zuguckt und denkt, das hat jetzt doch was sehr Schönes.
Mich hat's auf der ganzen Linie wie immer befriedigt, weil es war so eine geballte Form von der dringende Versuch von Selbstoptimierung, von der Erklärung der eigenen Daseinsberechtigung. Das ist, wird im Dschungel ja immer weggeschnitten oder ist so ein bisschen verstreut.
Es war so ein bisschen auch wie Dschungel ohne die Moderation und ohne die Dschungelprüfung, aber mit mehr Paprika.
Macht mich das so glücklich, mit sehr viel mehr Paprika und Koriander in der Maultaschensuppe. Aber wie dauernd erklärt wurde, wie viele Projekte man nebenbei auf jeden Fall noch laufen hat, dass man kaum die Zeit findet, die Paprika hier zu schneiden. Ja. Denn es muss noch auf 12 Bühnen gestanden
Können
werden.
Können wir jetzt endlich über Hani reden?
Naja, Hani hatte seinen allergrößten Moment, finde ich, in der Minz-Situation. Hast du die Minz-Situation auf dem Schirm? Dirk will im Supermarkt frische Minze kaufen, weiß offensichtlich nicht, wie die aussieht, was gar nicht schlimm ist. Fragt die asiatische Verkäuferin, die zeigt auf ein Regal, er nimmt Basilikum, sie sagt nicht das und er schreit sie an und sagt natürlich nicht das, das weiß ich selber, merkt dann, oh fuck, hier bin ich einen Schritt zu weit gegangen, merkt auch, ich weiß natürlich nicht, dass das keine Minze ist, jetzt wurde ich vor laufender Kamera erwischt und versucht dann so einen Markussismus zu sagen, war nur gespielt, weiß ja jeder, ich habe hier nur einen Witz gemacht, natürlich, gibt also zu, ihr wisst gar nicht welche und da dachte ich, Alter, jetzt ist aber kurz der Hitler aus dir rausgebrochen und alle haben es gefilmt, das war so befriedigend für mich.
Aber seine ganze Fernsehexistenz besteht doch aus Hitler sein.
Ja, aber das war, da merkte man selber, der merkte das selber, er merkte, dass das gerade zu viel ist, dass er erwischt worden ist bei keine Ahnung haben und dass er erwischt worden ist bei zu laut und unfair sein. Und das hat mich so befriedigt. Und sonst war der halt so scheiße wie immer. Das ist schon toll.
Was halt wirklich faszinierend ist, ist, dass man so einen Einblick kriegt, also nicht nur so ein Psychogramm von jemandem, der auf eine ganz merkwürdige Art gestört ist.
Der ist kaputt, ne? Auf eine fast bemitleidenswerte Art.
Aber auch in diese Berufswelt, weil der ja ganz ernsthaft davon erzählt, dass er ganz glücklich ist, dass er jetzt einen Job gefunden hat, den er gut kann. Und selbst alle anderen so, was meinen Sie denn jetzt, was für einen Job? Naja, das, was wir hier machen. Dessen Job ist jetzt, bei das perfekte Promi-Dinner zu sein.
Influencer nennt man das.
Nein.
Nein?
Nein. Dazu nein.
Okay. Nein, aber er würde das vermutlich so. Ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige.
Sich schon mal vorzubereiten, dass er demnächst bei Hänsler Grill den Hänsler ist. Und ansonsten erzählt er ja auch ganz ernsthaft wirklich von seinem Möbelhaus. Einweihung, wo er ja hingeht. Und das ist ja, man muss sich ja auch nicht dafür schämen, aber aber es ist trotzdem toll, die Art, wie er wirklich ganz ernsthaft davon erzählt, dass er da jetzt was gefunden hat, was er am besten kann, nämlich beruflich im perfekten Promi. Ja. Abgesehen davon, dass es nicht stimmt, offensichtlich. Oder wenn das ist, aber.
Naja, aber das ist im Grunde nur ein Beispiel für diese geballte, hab mich bitte, bitte lieb. In der ganzen Sendung.
Ja, aber es ist ja auch ein Job. Das war ja, ich glaube, in der letzten Dschungelfolge war es doch irgendwie, oder bei dem ersten Wiedersehen, dass er gefragt wurde, was macht er denn jetzt? Was hat er jetzt vor? Und er sagt, schon ganz viele Termine für Appearances.
Ja, das meinte ich, statt Influencer. Ja, Appearance, das ist ein Job heutzutage. Ja. Appearancer. Sagt man ja so.
Ja, ab jetzt.
Transponster. Friends, erinnerst dich?
Weißt du
noch nicht? Egal.
Wirst du auch gefragt, ob du irgendwo appearst?
Ich bin eher so ein, ich bin eher so ein Influencer, vor allem was medizinisches Zubehör angeht. Ja. Also das ist schon mein Job.
Das fand ich interessant, diese Einblicke tatsächlich, dass das jetzt ein ganzer Beruf, nein, in diesen neuen Beruf von Leuten. Und,
es ist halt alles armselig, aber ich komme nicht umhin, das alles toll zu finden.
Er sagte dann noch den Satz, den ich hoffe, dass der zur Kenntnis genommen wird, wenn alle Stricke reißen, bleibt noch die Politik. Das sollte uns große Angst machen und hoffen, dass er wirklich weiter gebucht wird für Grill den Hänsler.
Ja, weil er wollte ja keine Partei nennen, aber liberal sollte es schon
sein.
Ja,
und nicht die Grünen, obwohl er seine grüne Schürze...
Obwohl er eine grüne... Guckt. Überhaupt auch ein witziger Zeitgenosse, die Sache mit der Möhre. Was haben wir gelacht? Stundenlang lagen wir alle zu Hause auf dem Sofa und haben uns dumm und dämlich gelacht über diesen Witz.
Viel schlimmer ist er, dass er ja konsequent nicht PR, sondern PR sagt.
Ja, aber dann noch nicht mal PR, PR.
Ich muss dich
und
aber fragen...
Und der hört Klassik. Das war mir noch wichtig zu sagen, dass der eigentlich keine normale Musik hört, sondern Klassik.
Hä?
Hat er beim Kochen erzählt.
Da hat er auch den Tipp an die Männer gegeben, wenn ihr das Herz eines Mannes erobern wollt. Ach nee, die Frauen. Ja. Wenn ihr das Herz eines Mannes erobern wollt, lernt auf jeden Fall erstmal kochen.
Ja.
Und was ich dich fragen musste, er sagte dann auch irgendwann diesen Satz, ich habe mir das aufgeschrieben, mir Notizen gemacht. Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Das verändert unser Fernsehverhalten so ein bisschen. Sich diese Art Sendung anzugucken und sich dabei Notizen zu machen,
fühlt man sich falsch, ne?
Bin ich schon wieder im Dienst dann. Und eigentlich, jedenfalls, Zitat, Hani. Tipp an die Männerwelt da draußen. Weibliche Freundinnen sind die besten Wingmans, die man haben. Wingmen.
Ja.
Die man haben kann. Der Tipp ist gratis.
Der ist halt eine Armbrust.
Was heißt denn das?
Naja, weil du als Mann total noch attraktiver wirst, wenn neben dir eine Frau ist, weil du als andere Frau nicht weißt, ist das deine Freundin oder nicht, dann will man den, glaubt er, gleich noch mehr.
Okay, hat für unser beider Leben jetzt auch gar nicht so die große Relevanz, nee, die er vielleicht.
Null, dann, wobei könnte ich dein Wingman. Wingwoman. Also alles in allem, ich möchte sagen, dass es mich trotzdem aufgrund von der ganzen Armseligkeit, also es war ein bisschen langweilig zwischendurch, aber es hat mich sehr befriedigt. Also was da an Buddha-Kalenderweisheiten, Tiere sind die besseren Menschen, von der Gina Lisa, die eh auch immer alles schön fand.
Aber der konnte ich tatsächlich nicht so böse sein.
Nee, die ist die authentischste von allen fast
gewesen. Die ist auf eine Art nett, das hat ja wirklich körperlich getan. Es gibt so eine, für Leute, die das womöglich irgendwo nachgucken wollen, die letzte Stunde oder halbe Stunde ist relativ interessant, weil es da dann so einen großen Eklat gibt, weil Hani nicht... Das ist dir völlig egal, ne?
Nee, doch, man kann das schon sagen. Die haben ihn ausgeladen, aber da fand ich die so feige, weil die Gina Lisa sagt, naja, ist ja nicht mein
die
Haus.
Die kann das nicht gut haben, aber man sah ihr an, wie die wirklich nicht gut diesen Streit haben kann.
Ja, aber da muss man manchmal durch. Man muss dem ja dann auch nicht dauernd die Brüste hinstrecken und den tot flirten. Dann ist ja klar, dass man danach in eine Bredouille kommt, wenn man ihn ausladen muss.
Aber war das nicht süß, wie sie in diesem unglaublichen Glitzer-Overall in der Backstube in irgendeinem Vorort von Fulda stand? Und da saßen so die 70-jährigen Frauen, da hast du gerade vielleicht irgendwas anderes.
Nee, die stopfte sich dann, nee, das war mir zu, ich kann essen, was ich will, ich liebe Süßes. Hatte so eine Tüte mit irgendwo, ich liebe Süßes.
Müssen wir uns denn eigentlich noch rechtfertigen dafür, dass wir sowas gucken?
Nein, Mann.
Ach so.
Außerdem fertig. Ich wollte noch eine Sache sagen, mich ärgert so ein bisschen, dass Hani aus Versehen am Ende der Gewinner der Geschichte war, weil der ja tatsächlich fast so ein bisschen unrechtmäßig ausgeladen wurde und dann recht halbwegs entspannt abgehauen ist, sodass man, wenn er das nicht am Ende selber noch in die Kamera gesagt hätte, fast denken könnte, oh fuck, jetzt haben die das geschafft, dass Gina Lisa und der Flo, die den ausgeladen haben, mehr Scheiße sind als der Hani. Und dann hat der Hani aber am Ende in die Kamera gesagt, naja, unterm Strich macht genau das mich zum Gewinner des Abends und dann war eigentlich auch schon wieder egal.
Aber dadurch, dass er es gesagt hatte, war er das ja nicht.
Nee, eben nicht, aber er hätte es fast geschafft.
Ich habe tatsächlich übrigens wirklich so einen schlimmen Film parallel laufen, dass ich kann das ja nicht ertragen, wenn so Spielregeln nicht ernst genommen werden und ich sitze dann da
Tell
auch.
Tell me about it.
Und ich sitze dann und ich weiß gleichzeitig, dass das totaler Quatsch ist, dass du denkst, aber ich sitze dann und denke, das können die doch nicht machen, die können doch jetzt auch die Wertungen nicht zählen, wenn er gar nicht mehr dabei ist und wenn die sich geben. Und am Anfang hat er 10 Punkte gegeben, das sollte auch so gar nicht erlaubt sein.
Kann ich noch was darüber sagen, über die Punkte?
Ja.
Weil das ist nämlich auch so eine, der Hani, der ist halt ein berechnender Wichser, das geht vollkommen klar, das weiß jeder. Mich ärgert nur, wenn die Leute das schlecht machen. Der hat nämlich, ist dir vielleicht aufgefallen, am Anfang immer 10 Punkte gegeben, obwohl es ihm gar nicht immer geschmeckt hat. Mhm. Das ist rein rechnerisch natürlich dumm, weil wenn du das machst, gewinnst du das Spiel nicht.
Ja.
Es ist psychologisch total schlau, weil dann wirkst du wie jemand, dem das nicht... egal ist, Punkte, der einfach nur aus Liebe Punkte vergibt. Das wiederum nimmt man ihm aber nicht ab. Sprich, er hat dann eigentlich den richtigen Weg eingeschlagen, hat aber zu sehr so eine fiese Möpffresse, um dem das abzunehmen und hat es also wieder nicht gut delivered. Die haben alle so viele Ansätze gehabt von, komm, ich versuche mich mal als was, ich habe jetzt gesehen, wie ich im Dschungel rübergekommen bin. Ich habe auch gesehen, wie die Leute mich fanden. Ich versuche jetzt mal einen neuen Weg. Du konntest im Grunde allen vielen zugucken, ihr wahres, neues wahres Ich zu performen.
Aber war es nicht süß, ganz am Schluss, als Florian und Gina Lisa erkannten, dass sie Letzte geworden sind, was nicht so verwunderlich ist, wenn du einen Gast auslädst, der dann sich ganz überraschend mit nur. Aber die hatten so einen ganz erschrockenen Gesicht, obwohl sie so einen tollen vegetarischen oder veganen Rollbraten gemacht haben, sind die Letzter geworden. Ja. Und ich glaube, das war wirklich so ein ehrlicher Moment von, ach nein, das haben wir uns gar nicht gut durchdacht hier.
Ich glaube nur bei der Gina Lisa, ich glaube, der Florian wollte einfach nur bestrafen.
Ja gut, der will
dabei ist der selber schon so gestraft mit diesen Zwillingseltern da.
Ich habe das nicht verstanden. Die Verwandtschaftsverhältnisse sind mir nicht klar.
Naja, diese beiden Botox-Boys sind seine Vatis. Also einer offensichtlich nur, der andere ist dessen Zwillingsbruder.
Ja, und Onkel. Achso, jetzt ist
stimmt, und Onkel auch noch.
Der ist nicht
Stefan
nur der Zwillingsbruder.
Kurz mal raus, einmal durchatmen.
Der Mann ist nicht nur der Zwillingsbruder seines Vaters, sondern auch sein Onkel. Aber warum ist denn die Frau da noch? Weil man sonst kein Kind hätte.
War da eine Frau?
Die Tante.
Wo war ich denn da?
Die Tante ist doch mit denen einkaufen gefahren.
Das war die Tante.
Die wohnen da, das war im Haus von der Tante. Die ist ja dann mutmaßlich mit dem Onkel verheiratet.
Ach, vielleicht wollen wir das
auch nicht. Nein, wollen wir auch nicht.
Also sag mal, hat es dir gefallen oder nicht? Bei mich hat es trotzdem glücklich gemacht ein bisschen.
Nee, ja. Ich habe dann am Ende viel, viel gelernt. Es war dann schon...
Über Paprika.
Ich ärgere mich dann auch so ein bisschen darüber, weil es dann doch nicht so richtig liebevoll zusammengeschnitten ist. Ich glaube, dass man aus dem Material, was man da sammelt, natürlich das alles irgendwie viel netter hätte machen können.
Ja, mich hat genervt, dass es so viele Dschungelrückblicke gab. Ja. Aber eine Sache war mir ganz viel wert. Das hatte ich dir erzählt nach dem Dschungel, dass in dieser Nachberichterstattung von RTL, also die Sendung, wo alle beieinander sitzen, diese Austicker von Markus komplett ignoriert wurden. Das wurde rausgeschnitten, darüber wurde nicht geredet.
Du dachtest, ob der irgendwie geklagt hat oder ob der Anwalt...
Ja, ich habe wirklich überlegt, weil das war weird, weil das war das Einzige, was der da konnte, war durchdrehen. Und die haben das nie wieder berichtet. Und dieses Worst of Markus haben die aber eben im Dschungel gestern komplett in dem Dinner gezeigt, was ich ganz toll fand, weil der ja wirklich... verrückt ist. Und ich mochte die Off-Stimme.
Da haben wir jetzt den Anwalt auch gleich.
Ja, sowas. Aber die Off-Stimme ist doch toll da immer. Das ist ja eh bei den Dinnern. Und die hatten tolle Inserts. Hast du gesehen, dass Hanni jedes Mal anders ist?
Ja, das war aber doch so plump.
Naja, aber andere Leute machen sich die Mühe gar nicht.
Das war mir zu plump. Aber das war so ein bisschen auch das Problem, dass ich da saß und mir das als Hausaufgabe angeguckt habe und nicht so nebenbei, während man mit Leuten noch plaudert und eigentlich andere Dinge macht und es dann laufen lässt, weil man sonntagsabends nichts anderes zu tun hat. Was eigentlich die angemessene Fernsehhaltung dafür ist.
Ja, das können wir ja beim nächsten Sonntag machen. Dann berichten wir nicht darüber, sondern gucken das nur zusammen. Okay, Deal, Ende. So, ein Themachen haben wir noch.
Ja.
Dann ist auch schon wieder Zeit vorbei. Friends.
Weil
ich will immer, erstens, weil das meine Lieblingsserie ist. Nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern Gründe, die ich gleich erklären kann. Und weil ich sie einfach, ich habe es ausgerechnet, inzwischen 25 bis 30 Mal gesehen habe. Alle 10 Staffeln.
Und? Du meinst, wir müssen das gerade nochmal festhalten, du meinst das nicht im Sinne von, oh, das habe ich bestimmt 25 Mal, sondern ernsthaft 25 Mal.
Ja, ich habe das mal versucht auszurechnen. Ich gucke seit 3 oder 4 Jahren Friends. Ich weiß, wie viele Folgen ich ungefähr am Tag gucke. Daraus konnte man
dann... Wie viele guckst du denn ungefähr
am Tag? Das mir dann jetzt doch, das sollen die Leute sich rückwärts
rechnen. Das weiß ja ich noch nicht mal. Ich dachte, ich weiß...
Naja, das Problem ist, ich erkläre dir erstmal kurz, wie und warum ich Friends gucke. Und dann, es ist jetzt gar nicht die witzigste Sendung der Welt, sondern ich habe damit angefangen, als ich vor ein paar Jahren einen ganz schlimmen Liebeskummer hatte und irgendwas brauchte, was egal ist, was mir die Birne durchpustet. Und meine beste Freundin Anke guckt seit Jahren Friends, hat das immer mit mir geguckt und das hat gemacht bis heute, dass ich mich irgendwie wohlfühle und nicht nachdenken muss. Und als ich dann alles durch hatte, ging es mir, glaube ich, noch gar nicht so viel besser liebeskummermäßig. Und dann dachte ich, ach komm mal, fängst du nochmal von vorne an. Und so hat sich das eher zu so einer warmen Heizdecke der Fernsehunterhaltung für mich entwickelt. Wenn ich nachts nicht gut einschlafen kann, gucke ich das. Wenn ich irgendwas mache wie nähen, aufräumen oder so, läuft das nebenbei, sodass ich inzwischen ein komplett ungesundes Verhältnis zu denen habe, das auch Leuten nicht richtig empfehlen kann, weil ich gar nicht weiß, ob ich das aus inhaltlichen Gründen eigentlich gut finde oder ob ich inzwischen ernsthaft glaube, dass alle 6 Hauptcharaktere meine Freunde sind. Ich fürchte, dass das so ist. Wobei es trotzdem eine tolle Serie ist. Und weil ich darüber immer redete, hattest du, was ich ganz süß fand, ja irgendeinen Grunde, oder? Wie kamst du jetzt?
Genau, ich habe irgendwann gedacht, jetzt muss ich das auch mal gucken. Ich hatte eh so ein bisschen im Kopf, da ich ja nun so übers Fernsehen schreibe, wäre es eigentlich, ist so ein bisschen absurd, der letzte Mensch auf der Welt zu sein, der Friends noch nie gesehen hat.
Ja.
Du hast mich so ein bisschen dazu gebracht, mein Freund Max, der das auch sehr mag, hat sich dann zum Glück mit mir vor den Fernseher gesetzt. Und dann habe ich angefangen, das zu gucken. Und guck's immer noch, bin jetzt bei Staffel 6. Glaube ich, guck's immer noch brav und mit so einer absurden Mischung aus Pflichtgefühl, jetzt gucke ich das auch, damit ich das dann mal gesehen habe und dann packt's mich oft genug dann doch. Also,
ja, schön, dass du sagst, ich hatte Angst, dass du nur auf dein Pflichtgefühl bestehst.
Nein, das wäre auch absurd. Ich finde wirklich, an manchen Stellen ist es total schlecht. Ich glaube auch, ich habe versucht auch mir zu überlegen, warum ich das früher nie gepackt hat. Abgesehen davon, dass es, glaube ich, auch auf Deutsch vielleicht nicht so toll ist.
Nee, ist furchtbar auf Deutsch. Ist wirklich so.
Ich zähle jetzt erstmal das Negative auf. Es strahlt schon so eine große Spießigkeit und Biederkeit und Heterosexualität aus. Und es ist auch, was wirklich es mir schwer gemacht hat, die erste Staffel, die Frisuren der Leute.
Ich bin
da nicht ganz ernsthaft nicht drüber hinweggekommen über diese Frisuren.
Und die Klamotten
sind,
und so.
Die sind ungefähr ab der zweiten Staffel, ist das okay.
Ja.
So. Und dann ist es aber natürlich so eine klassische Sitcom, vermutlich eine der klassischen Sitcoms, Erfolgs-Sitcoms. Und man sieht dann halt auch immer mal wieder, wie das funktioniert. Und ich kann mich ganz oft da reinsteigern, wie schlecht übertrieben gespielt viele Sachen sind. Und dann hat man so Folgen und denkt man so, okay, wow, das ist jetzt wirklich auf den Punkt, die Pointe ist auf den Punkt, die Schauspieler delivern das auf eine Art, die stimmt. Und dann packt es mich oft genug.
Und die Frage ist ja eh immer die gleiche bei Friends. Welcher ist dein Lieblingsjunge und dein Lieblingsmädchen?
Lieblingsjunge weiß ich nicht, wobei ich glaube, inzwischen bin ich eher so ein Joey-Typ, was sehr langweilig ist. Aber der hat schon gerade eine schöne Niedlichkeit. Und bei den Frauen ist es Phoebe, das ist gar kein Fall. Was mich im Zweifel immer, ich glaube, ohne Phoebe würde ich es nicht gucken. Ich finde Phoebe, warum fällt mir jetzt schon wieder der Name der Schauspielerin nicht ein?
Lisa Kudrow,
die ich vorher kannte aus The Comeback, was sehr verwirrend ist, wenn man sie erst so eine Figur hat, die man zu 90% hasst und nur zu 10% liebt. Die Figur ist toll und Lisa Kudrow ist fantastisch. Ja. Also es ist diese ganzen Handlungen, ich lasse dich gleich wieder zu Wort kommen.
Natürlich, ich mache nur so Schmachtgeräusche nebenbei.
Diesen ganzen Handlungsstrang, dass sie für ihren Halbbruder als Leihmutter Drillinge austrägt. Ja. Hätte man mit einer anderen Schauspielerin als Lisa Kudrow, hätte man, glaube ich, das überhaupt nicht machen können. Es ist toll. Phoebe ist fantastisch.
Ja, die ist fantastisch. Ich habe ja The Comeback, bei mir war es ja andersrum. Ich habe erst Friends gesehen und dann The Comeback. Das ist auch verstörend, wenn man Phoebe im Grunde nur als so eine zarte, liebe, niedliche, bisschen esoterische und dann ist die so aufs Maul. Diese Valerie,
Cherish.
Auch tolle, empfehlenswerte Serie. Vielleicht reden wir da auch nochmal drüber. Ich glaube, so viele Leute haben das gar nicht gesehen. Und wenn die dann auf einmal so hart und gemein ist, das ist toll. Aber Phoebe ist auch mein All-Time-Favorite. Ich bin wirklich hart verliebt, auch weil die von allen 6 Charakteren wirklich am vielschichtigsten ist. Mhm. Also die meisten haben nur so 2 Charaktereigenschaften. Monica ist irgendwie super penibel und noch irgendwas und Chandler ist super witzig und noch irgendwas. Joey ist ein bisschen dümmlich und noch irgendwas und Phoebe ist aber so viel. Die ist eben so ein bisschen ESO, die ist gleichzeitig wahnsinnig zauberhaft, hat etwas unglaublich Aggressives, was nur manchmal rausbricht, was hart sexuell ist, was ganz verstörend ist, was auch manchmal rausbricht und so eine totale Dummheit oder Naivität und Schleue. All das aufeinander, weshalb Ross hat in meiner Welt auch so 3 oder 4 Schichten, also mehr als die anderen auch, weshalb der mein Lieblingsmann ist. Und ich glaube, meine niedlichste Lieblingsszene, die ist ganz kurz bei Friends, ist einmal, wo Phoebe Joey versucht, Französisch beizubringen. Da bist du noch nicht. Das ist aber tatsächlich das Beste, was in allen 10 Staffeln passiert. Und ein ganz kleiner Moment, in dem Rachel traurig ist und Phoebe zu Rachel geht und sagt, ach, Phoebs. Und Rachel sagt, Phoebe, das ist dein, so nennen wir dich. Und Phoebe meinte, ach so, ich dachte, so nennen wir uns alle gegenseitig. Ich schwöre, dass ich vielleicht ein bisschen geweint habe, weil mich das so gerührt hat.
Ich habe aber schon gesehen die Szene, wo Phoebe Joey Gitarre spielen bei
mir. Auch das ist, Bearclaw, das ist auch Old Lady oder wie immer diese Griffe dann heißen in ihrer Welt.
Und das ist natürlich toll daran, wie gesagt, manchmal denke ich, warum gucke ich das jetzt alles nach? Aber sobald man irgendwo zusammensteht und drüber redet, steht ja irgendein Dritter, im Zweifel Unbekannter und erzählt sofort auch irgendwas. Also dieses, was wir ja hier im Grunde auch machen, Fernsehen als so ein Medium, was eigentlich toll wird darüber, dass man drüber redet, da ist es dann schon auch irgendwie schön, das jetzt mit Friends dann quasi auch mitspielen zu können.
Ja, dass man mitspielen darf.
Ja.
Aber es ist wirklich so, wir standen noch neulich bei ihr, gerade beim dieser Fotoshooting und sprachen nochmal darüber, wollen wir über Friends sprechen, zack, steht die Fotografin, Marketingbeauftragte, wer auch immer sagt, oder die Szene, wo?
Ja.
Oder wenn ich auf Lesungen manchmal so Szenen sage, wie dass ich nicht gut lächeln kann auf Fotos, muss ich immer nur sagen, das ist wie als Chandler, jetzt spoiler ich für dich.
Nee, mach ruhig, ja.
Als Chandler und Monica Fotos für ihre Verlobung machen wollen.
What?
Kann Chandler, und dann lacht sofort der halbe Saal, ohne dass ich erklären muss, worum es geht. Alle so, haha, stimmt. Und man ist so ein bisschen Teil von einer super armselig großen Familie.
Und vielleicht kann ich aber auch sagen, was meine Idee ist, was ich eigentlich gerne als dauerhafte Einrichtung in diesem Podcast hätte.
Och, jetzt kommt das. Ich sag schon nein, aber mach mal.
Ich hätte gerne so eine Rubrik, Stefan Niggemeier wirft Sarah Kuttner schlechte Friends-Folgen vor.
Weil das Sinn macht, weil ich die meisten der Folgen geschrieben und gedreht und arrangiert habe.
Weil ich das wegen dir gucke. Und weil du, und überhaupt. Und
der Zuhörer denkt jetzt, was soll das? Aber ich will kurz erklären, dass ich regelmäßig alle 2, 3 Tage von Stefan eine SMS bekomme, in der er mir tatsächlich irgendwas, was da oll ist, vorwirft. Ja. Der ist dann entrüstet. Der schreibt, Sarah, muss das jetzt mit Joey und der Schauspielerin?
Ja, diese Hochzeitsgeschichte in London.
Mhm. Ja, und das Ärgerliche ist, dass ich inzwischen mich sofort schuldig fühle.
Ja, völlig zu Recht. Das ist aber doch gesund.
Ja, klar. Hm? Das wird schon gesund sein.
Also, wenn die Hörer, duzen oder siezen wir eigentlich die Hörer? Sie
duzen oder siezen wir beide uns, ist mir viel wichtiger.
Lass mal erst über die Hörer reden.
Wir duzen die.
Wenn du...
Ich oder der Hörer?
Ah, siehst du, das ist zu verwirrend. Wenn ihr das auch wollt, dass es diese Rubrik gibt, dann müsst ihr das nur...
Du versuchst jetzt die Massen gegen mich aufzuhetzen?
Ja, die sollen eine E-Mail schicken.
Oh Gott.
An friends@ kleinesfernsehballett.de.
Hast du das schon eingerichtet? Haben wir tatsächlich eine E-Mail-Adresse?
Wir haben für alles E-Mail-Adressen. Wir geben Adressen. PR-Adressen. Wir geben die gleich nochmal durch. Also das wäre friends@kleinesfernsehballett.de.
Also eine Abstimmung. Man muss nur ich sagen und dann gilt es als abgegebene Stimme.
ja.
Ja, dann möchte ich, dass die Leute...
Oder vielleicht können die Leute auch schreiben, was sie dir sonst vorwerfen wollen, weil man muss es ja jetzt auch nicht auf
schlechte Fans folgen. Ja, lass eine Rubrik machen, die heißt Sachen Sarah vorwerfen.
So.
Ja. Ja, gut, darauf kann ich mich einigen. Dann machen wir
das. Das wäre aber nochmal eine andere E-Mail, das wäre sarah-sachen-vorwerfen@kleinesfernsehballett.de.
Ich bin so froh, dass wir tatsächlich eine Domain haben, die @kleinesfernsehballett heißt.
Heißt die doch, oder? Ich habe das vorher nicht nochmal nachgeguckt.
Doch, okay. Glaube ich auch.
Gut, ja, ja.
Wir sind schon fast wieder durch, aber ich meine, das war ja jetzt, war die erste Folge, aber wir haben noch so viel mehr zu bieten, weil nächste Woche kommt, da bin ich so stolz drauf, dass wir das, dass du hast das klar gemacht, dass Christian Ulm kommt, denn ja. Wir werden schon, sagen wir mal, im Durchschnitt jede zweite Sendung auch einen Gast haben und der erste wird der tolle Christian Ulm sein, der bestenfalls eine eigene Lieblingsserie mitbringt. Man kann auch, wir werden vielleicht auch über Jerks reden, weil das ja schon ein sehr gutes Beispiel für doch tippitoppi deutsches Fernsehen ist.
Ja. Ah, sind wir uns da so einig? Da können wir uns noch streiten bis nächste Woche.
Ja, ach sonst, ich kenn's mich ja, wie ein Fähnchen im Wind. Ich würde sonst einfach gucken, wie du das findest und dann das Gegenteil finden.
Okay.
Ja. Wir haben auch noch eine tolle Rubrik, da kann dann irgendwann der Zuhörer auch mal mitmachen. Und zwar so Zwangshausaufgaben, Bestrafungshausaufgaben oder wie wir das nennen wollen. Wo wir uns gegenseitig Sachen aufgeben, die der andere im Fernsehen gucken muss und beim nächsten Mal darüber berichten muss.
Das was wir im Grunde jetzt schon mit dem Promi-Dinner bei mir gemacht haben und mit was ich mit Friends, nee, das wird alles irre. Nein,
jetzt ist das alles eine Hausaufgabe. Denkst du, ich wollte You Are Wanted gucken, wenn es nach mir ging? Aber wir haben eine echte E-Mail, also es gibt tatsächlich eine E-Mail-Adresse, wo man uns zumindest schreiben könnt oder auch so Sachen wünschen. Wenn ihr jetzt wollt, dass wir dringend eine bestimmte Serie mal besprechen, das muss jetzt immer gar nicht aktuell sein.
Wollte ich gerade sagen. Gerne was man gesehen haben muss, obwohl es gar nicht mehr läuft oder wo man es jetzt irgendwo wiederentdeckt oder was.
Oder wo man einfach Bock auf unsere Meinung hat, obwohl man schon eine eigene Meinung hat vielleicht.
Ja. Oder wobei wir eigentlich natürlich noch besser sind für Leute, die keine Meinung haben, dass wir dann einfach den Leuten sagen, weil das ist ja, seien wir ehrlich, das ist jetzt schon der Servicegedanke dieses Podcasts.
Dass wir den Leuten helfen, was zu finden.
Es muss niemand zum Beispiel mehr das perfekte Promi-Dinner gucken.
Stimmt, weil wir alles schon mit aller Leidenschaft, die wir besitzen, erfolgreich.
Wer will sich diesen Quatsch jetzt noch angucken, stundenlang?
Richtig. Oh Gott, unterm Strich werden wir das deutsche Fernsehen kaputt machen damit.
Shit. Cool. Oder?
Kontakt@kleinesfernsehballett.de wäre erstmal die allgemeingültige E-Mail-Adresse, wo man uns beschimpfen, mit Zucker bewerfen kann und uns, was ich wirklich gut und interessant fände, schreiben könnte, was ihr wollt, worüber wir reden.
Was wir dann machen oder nicht?
Ja, aus purer Bockigkeit wahrscheinlich nicht, aber lass uns doch erstmal den Leuten das Gefühl geben, dass die auch was zu sagen hätten. Das ist ja, da komme ich seit 38 Jahren durchs Leben mit, indem ich den Leuten vermittle, ich kann euch leiden, ich höre euch zu.
Was hast du denn in den ersten 10 Jahren gemacht?
Oh, bist du ein fiese Möpp jetzt gegen Ende noch. Dich zwinge ich, ich weiß schon, was ich dich zwinge, für die nächste Hausaufgabe zu gucken. So, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche wieder, haben dann wieder 3 schicke Fernsehsachen dabei, einen tollen Spitzengast und es wird die erste Gruselhausaufgabe vergeben. Die könnte man uns eigentlich auch vorschlagen. Also ich würde selber mal recherchieren, womit ich dich bestrafen will, aber vielleicht hat auch irgendein Zuhörer eine Idee, was man uns zwingen sollte anzugucken und kurz zu besprechen.
Ja. Hast du dir noch eine lustige Verabschiedungs- eine
Catchphrase. Ach, wir müssen mehr mit Catchphrases arbeiten. See you later, Alligator.
Überlegen wir uns, vielleicht kann der Ulm uns, der kann doch sowas
bestimmen. Zip, Nee, das ist eher so ein das Ding, was wir miteinander haben.
Ja, wir haben uns ein bisschen in den Zip-Zip. Das wird dann für unseren nächsten Podcast werden.
Für unseren Naturkunde-Podcast. So. Denn der Zip-Zip, das müssen wir kurz sagen, ist ein Vogel. Punkt. Hm. Mehr wissen wir über den nicht, außer dass er einen spitzen Namen hat. Komm, wir machen keine Catchphrase. Nee. Wir sind da jetzt hier auch nicht bei Frasier.
What? Ja, aber über Frasier reden wir dann aber auch nochmal.
Den habe ich dir geschenkt. Den machen wir bald, Frasier.
Sehr gut.
Den hast du nämlich nie gesehen.
Und würde ich sagen, ist die beste Sitcom aller Zeiten.
Ja, na gut, dann liegst du dann natürlich falsch. Aber da musst du dich ja nicht drüber ärgern. Stefan, es war mir eine Ehre.
Mir auch.
Essen wir einen Kuchen jetzt?
Unbedingt.
Alles klar. Tschö, alle. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Sagt man das in einem Podcast?
Ja.
Bis nächstes Mal, People. Das wird meine Catchphrase. Das ist amerikanisch, das ist hip, das ist jung. Bis nächstes Mal, People. Und ich kann es gut performen. Sag mal ehrlich, ich sag's einmal nochmal und dann sagst du, wie vom Sexappeal her. Bis nächstes Mal, People.
Wie vom Sexappeal her? Hm.